Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Frisst der Hund den Zwanni, dann ist der Zwanni nicht futsch. Wir müssen nur 24 Stunden warten, bis der Hund mal wieder groß muss. Dann ist das Geld zwar kontaminiert, wir können es aber dann eintauschen, zum Beispiel bei der Bundesbank, und an Wert verliert es durch diesen Prozess nicht. Warum ich euch das sage? Weil wir heute über Geld reden. Zerschlissenes, zerrissenes, zerkratztes, vollgekritzeltes oder kontaminiertes. Wann ist Geld wertlos? Und wann ist es einfach futsch? Wir sprechen heute auch über futsche Flüge. Ryanair streicht 2000 Stück. Das habt ihr mitbekommen. Welche das sind, klären wir. Und wir sprechen neben Flugängsten und Ausfällen über eine ganz andere Art der Folter, nämlich die mit Werkzeugen. Es gibt nämlich einen großen Handel dafür. Sebastian Rams heute mit dabei.
Ja, hallo.
Du hast es recherchiert für uns.
Ja, es gibt jetzt eine Allianz für den folterfreien Handel. Man denkt sich 2017, wieso? Ich dachte 1217 wäre das angebracht. Nein, tatsächlich ist es traurigerweise so, dass die EU, Argentinien und die Mongolei Vorreiter sind, um Folterwerkzeuge endlich aus dem Handel zu verbannen. Traurig, aber wahr.
Das alles heute Abend in der Redaktionskonferenz. Mein Name ist Thilo Jahn. Einen schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
In Deutschlandfunk Nova schauen wir immer auf die Nachrichten des Tages und gucken, was steckt dahinter. Und diese Nachricht, die habt ihr mitbekommen. Wenn wir einen Ryanair-Flug gebucht haben, dann könnte das mit dem Wegfliegen schwierig werden.
I want to, on behalf of everybody in Ryanair and on my own behalf, apologize.
Ryanair streicht derzeit täglich bis zu 50 Flüge.
Allein heute sind es allerdings 56 Verbindungen.
When I opened the message, it was a text message and it just said, very sorry, your flight FR5041 has been cancelled.
Und begründet das mit unter anderem Personalmangel.
Heute wurde die Liste veröffentlicht, welche Verbindungen jetzt betroffen sind. Und wir sprechen drüber mit dem Luftfahrtexperten Kurt Schellenberg. Grüß dich, Kurt.
Hallo.
Welche Ryanair-Flüge sind denn betroffen?
Es ist ein ganz bunter Blumenstrauß quer durch Europa, der betroffen ist. Und sehr kurzfristig auch. Teilweise bekommen die Leute ja abends oder morgens die Message für denselben Tag beziehungsweise für den nächsten. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, ist kein Verhalten, wie man mit Kunden umgehen sollte.
Die Message, da meinst du, dass sie benachrichtigt werden über E-Mails. Gibt es denn konkrete Strecken, die ausfallen?
Es gibt anscheinend ein breites Netz von Fluglinien, die nicht bedient werden an einzelnen Tagen. Also ich kann jetzt kein System so erkennen, dass man sagt, da ist ein besonderer Flughafen oder ein besonderes Land betroffen. Und das macht dann auch ein bisschen stutzig, warum ein so weit gefächertes Netz und dann an einzelnen Stellen gestrichen, warum das jetzt den Flugverkehr derart pünktlich machen soll, dass Ryanair am Ende diese Situation irgendwie doch noch zum Guten wendet.
Aha, es geht also darum, dass Ryanair was pünktlicher werden will. Kurt, was haben denn gestrichene Flüge bitteschön mit mehr Pünktlichkeit zu tun?
Pünktlichkeit ist für eine Fluggesellschaft nicht nur der einzelne Flug, sondern auch das gesamte Netz. Also Flüge, die morgens starten, die müssen dann vormittags pünktlich irgendwo landen, um mittags wieder zu fliegen, nachmittags und abends. Und wenn man zu eng getaktet ist, Bodenzeiten zu knapp kalkuliert sind, dann kommen Fluggesellschaften morgens schon aus dem Tritt. Ihre Flüge kommen nicht mehr pünktlich im Netz weiter, sodass sich Verspätungen immer mehr aufbauen und man beispielsweise am Abend 2-3 Stunden zu spät ist, weil man morgens irgendwo eine halbe Stunde verloren hat und über den Tag nichts mehr wettmachen kann. Und Ryanair scheint jetzt zu versuchen, einzelne Flüge rauszunehmen, damit sie Puffer bekommen, um Verspätungen aufzufangen und dann andere Flüge wieder pünktlich durchzuführen, weil das Flugzeug eine längere Bodenzeit bekommt.
Auf der eigenen Homepage schreibt Ryanair jetzt nicht explizit was von Pünktlichkeit, sondern da geben sie Schwierigkeiten mit dem Jahresurlaub der Piloten als Grund an, dass Flüge gestrichen werden.
Ryanair ist immer sehr erfinderisch, auch in Erklärungen. Und hier sagen sie ja, die Flüge sind nicht pünktlich genug. Gleichzeitig haben sie sich aber verschätzt bei dem Jahresurlaub für ihre Piloten und waren irgendwie überrascht, dass sie den genommen haben, beziehungsweise jetzt noch nehmen müssen. Ja, und dann haben sie natürlich generell auch Fluglotsenstreiks, Verspätungen angenommen. Alles Dinge, die hinter uns liegen. Also das sind ja bisher alles Themen, die konnte man vorher wissen und auch lösen, denn wie viele Mitarbeiter man hat, wann die Urlaub nehmen müssen und wie viele Flüge in der Sommersaison pünktlich sind oder nicht, das sind Dinge, die sind absolut für eine Fluggesellschaft Daily Business, Tagesgeschäft.
Jetzt gibt es auch Spekulationen, dass Ryanair ganz bewusst eine Zahl an Fliegern zurückhält, um dann, wenn die insolvente Air Berlin ihre Flieger nicht mehr starten lassen darf, sofort einspringen könnte. Was ist davon zu halten?
Der Michael O'Leary, der Chef des Unternehmens Ryanair, ist ein trickreicher Ire. Ich denke mir, das hat er im Hinterkopf. Das ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber er muss seine Fluggesellschaft darauf einstellen, dass er gebeten wird, Flüge von Air Berlin zu übernehmen, wenn die Fluggesellschaft es selber nicht mehr leisten kann, weil dann ja von einer Stunde auf die andere Menschen in ganz Europa stehen und warten, insbesondere deutsche Fluggäste, aber auch Geschäftsreisende in anderen Ländern, die jetzt eigentlich fliegen sollten, das Geld ist weg, die Flüge kommen nicht. Und dann kann Ryanair so eine Art Rettungsaktion machen. Das haben sie schon mal gemacht in Ungarn, als die staatliche Malev Fluggesellschaft den Dienst einstellte. Und da haben die sehr erfolgreich reüssiert, haben den Leuten gesagt, für kleines Geld holen wir euch jetzt, ihr habt ja schon mal bezahlt, wir helfen euch und werden dann so ein bisschen eure Fluggesellschaft hier in Ungarn. Und das hat funktioniert.
Was kann ich denn konkret tun, wenn mein Ryanair-Flug nach Dublin, nach London, Stansted, nach Brüssel, Rom, Barcelona oder Madrid jetzt einfach nicht fliegt? Bekomme ich eine Entschädigung?
Wenn Ryanair kurzfristig streicht, dann sind Entschädigungen fällig und überraschenderweise hat der sparsame Ire Michael O'Leary das ja gestern dann auch selber mal gesagt, dass man auch bereit sei, diese Zahlungen zu leisten. Aber das ist natürlich nur auf den zweiten Blick eine feine Sache, denn diese Zahlungen zeigen ja, dass man seinen Flug nicht bekommt oder dass man ihn verschoben bekommt, aber nicht dann da ist, wie man gebucht hat. Und das ist für viele Menschen natürlich schwierig. Dein Ferienhaus wird bezahlt oder eine Kreuzfahrt steht an, ein Geschäftstermin ist festgeplant. Da hilft es mir ja nicht, wenn ich 2 Tage später komme. Und insofern kann es natürlich sein, dass man extra Ausgaben hat, um eigene Flüge zu buchen, Ersatzflüge. Und da würde ich immer darauf bestehen, dass man dieses von vornherein nur Ryanair machen lässt, damit die einen umbuchen und dass man eben sagt, ich kann nicht übermorgen fliegen, ich muss morgen fliegen. Und dann muss man ein bisschen auf seinen Hinterbeinen stehen und ich hoffe mal, dass Ryanair sich da ordentlich verhält.
Wenn ein Flug ausfällt und ihr den gebucht haben solltet, dann gibt Ryanair an, alle betroffenen Passagiere über eine Mail zu informieren. Das macht dann mal 400.000 Mails insgesamt. Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg sagt, direkt mit Ryanair verhandeln, wenn man dort jemand erreichen sollte, ist das auf jeden Fall am effizientesten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bisher hat man es dieser Woche noch nicht angemerkt, aber es ist englische Woche. Das heißt, die Bundesligisten spielen unter der Woche Fußball. Ursprünglich kommt der Begriff übrigens aus dem Cricket-Sport. Ich musste heute mal kurz nachschauen. Da waren die Spiele nämlich immer Sonntag, Mittwoch, Samstag drüben auf der Insel und dann haben die Fußballer das einfach mal übernommen. Hätten wir das, wer hat's erfunden, geklärt an der Stelle. Was wir noch klären müssen, Sebastian, ist Bayern-Keeper und Nationaltorhüter Manuel Neuer. Er fällt aus, er ist verletzt. Was ist da los?
Ja, heute Abend tritt ja der FC Bayern München auswärts beim FC Schalke 04 an. Und beim Abschlusstraining gestern Nachmittag, da hatte sich Manuel Neuer an seinem linken Fuß verletzt. Gestern gab es erstmal zur Verletzung nur Vermutungen. Und heute die bittere Diagnose, Manuel Neuer hat sich ein Haarriss im linken Mittelfußknochen zugezogen.
Diese Vokabel hat man schon öfter mal gehört. Haarriss, was ist das genau?
Das sind ganz feine Brüche in der Mikrostruktur des Knochens und die kann man auf einem normalen Röntgenbild auch kaum erkennen. Ja, National- und Welttorhüter Neuer, der wurde heute auch schon direkt, das geht ja bei Fußballern ziemlich schnell, bereits erfolgreich operiert und fällt wohl für 3 bis 4 Monate aus. Auf jeden Fall für den Rest der Hinrunde in der Bundesliga und der Champions League. Und es ist schon das zweite Mal in kurzer Zeit, dass sich Neuer den Mittelfuß bricht, sozusagen schon von Mitte April bis Ende August musste Neuer wegen eben dieses Mittelfußbruchs mit Krücken über den Platz humpeln.
Haben wir gesehen mit dieser Schiene, die er damals angehabt hat. Ja. Also jetzt wieder gleiches Bild. Wer steht für ihn zwischen den Pfosten?
Das dürfte heute Abend und die kommenden Monate wohl Sven Ulreich sein. Das Problem ist nur, dieser tolle Ersatzkeeper konnte seit seiner Verpflichtung im Sommer 2015 nur in 11 Pflichtspielen Spielpraxis sammeln und nächste Woche Mittwoch, ja, da geht's in der Champions League direkt knallhart gegen Paris Saint-Germain. Wir erinnern uns, Neymar, 222 Millionen.
Da hat er viel zu tun vielleicht.
Direkt in die Folge.
Ja. Wobei man, ich hatte gerade gedacht, ob man da drauf spekuliert, ja, irgendwie so als zweiter Torwart, dass da irgendwas beim ersten passiert. Wollen wir jetzt nicht unterstellen.
Nee, Sven, vielleicht sagen wir mal 39% Freude vielleicht auch.
Schalke gegen Bayern heute auf jeden Fall ohne Manuel Neuer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Facebook-User Gerd Millek schreibt uns, also wie er fachgerecht ihr vermümmeltes Kaugummi gentlemanlike entsorgt hat, der Mann ist dabei bei mir in Richtung Verträglichkeit gerutscht, Pünktchen, Pünktchen, oder war das Sympathieklappe die dritte? Was ist da passiert? Gerd Millek hat unsere Reporterin Rahel Klein gesehen. Rahel trifft nämlich jetzt vor der Bundestagswahl am Sonntag Spitzenpolitiker der großen Parteien in Berlin. Am Späti auf dem Getränk spricht persönlich und beruflich mit ihnen
und hat Hubertus Heil getroffen, Generalsekretär von der SPD. Rahel, was war das für eine Kaugummi-Aktion?
Also mal abgesehen davon, dass es bei uns keine Sympathieklappen gibt, ja, war das einfach wirklich eine witzige Nummer. Ich treffe mich ja mit den Politikern immer im Späti, da suchen wir uns dann was zu trinken aus. Dann hatten wir diesmal noch so mega saure Kaubonbons, die man vielleicht noch von früher kennt. Die haben wir halt gegessen und ich hatte dann vergessen, dass man am Ende ja so ein mega fettes Kaugummi im Mund hat. Und bei so einem Interview ist das ja schon eher schlecht, muss man sagen. Ja, dann wussten wir nicht, wohin damit.
Müssen wir vielleicht erst rauchen, ne?
Mhm. So, dann geben Sie es mir mal her. Es war ein bisschen unappetitlich.
Können Sie da vielleicht in die... Oder unter den Tisch, das ist doch
ein... Nee, das finde ich ist ja eklig.
Ich finde es ja beachtlich, dass er dich sieht, trotzdem aber dann ganz persönlich dein Kaugummi entsorgt.
Ja, da muss man wirklich auch nochmal sagen, danke dafür. Aber Hubertus Heil hat auch zwei kleine Kinder, da ist er wahrscheinlich noch ganz andere Sachen gewohnt.
Also wir halten fest, Kaugummi entsorgen kann er schon mal fachgerecht. Wie war er sonst so?
Der hat eher so eine trockenere, ruhigere Art und der braucht auch so ein bisschen, um aus sich rauszukommen, hatte ich das Gefühl. Aber dann ist er dabei auch schon wieder sehr unterhaltsam. Und wir haben ja immer so eine Fragentüte mit Sätzen, die vorlesen müssen. Und da stehen so Aussagen drauf. Und dann müssen die dann bejahen oder verneinen.
Ich würde mich mit Jens Spahn auf einen Kaffee in einem Hipster-Café treffen. Hätte ich kein Problem mit. Aber ich glaube eher mehr, wenn es ein Hipster-Café wäre. Und dann.
Da wird ja Englisch geredet, ne?
I think it's his problem.
Aber Sie würden es machen?
Also, wie gesagt, ich glaube, wir würden uns ordentlich streiten. Wahrscheinlich nicht nur über das Hipster-Café, sondern auch über ein paar politische Fragen. Aber ich habe kein Problem, ich kenne den auch.
Jens Spahn ist ja in der CDU und er hatte sich neulich ja darüber aufgeregt, dass in Berlin nur noch Englisch in so Hipster-Cafés gesprochen wird. Deswegen hatten wir diese Frage mal schön mit reingepackt.
Vielleicht erleben wir es ja noch, das große SPD-CDU-Streitgespräch zwischen Hubertus Heil und Jens Spahn in einem Berliner Hipster-Café auf Deutsch. Versteht sich natürlich.
Natürlich.
Wobei Englisch kann er natürlich auch. Haben wir
das
gerade
hat er
gehört.
Bewiesen.
Was hat Hubertus Heil noch von sich gesagt, was er nie machen würde?
Da hat er mich überrascht. Da muss ich sagen, seine Aussage ist bisher mein Favorite.
Ich würde wahrscheinlich niemals Stage-Diving machen, weil ich glaube, ich bin zu schwer und das wäre für niemanden gut.
Also Hubertus Heil, ja, erstmal trocken unterwegs und du denkst, oh, langweiliger Politiker. Dann kommt er um die Ecke und zeigt, er hat Humor.
Er hatte das Eis schon gebrochen, weil er keinen Ekel vor deinem Kaugummi hat.
So, das muss man ihm hoch anrechnen.
T-5, dann wird gewählt am Sonntag. Und in unserer kleinen Serie Ich würde nie, da trifft Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein, Spitzenpolitiker von allen 6 Parteien, die wahrscheinlich eben in den Bundestag einziehen werden. Da wollen wir die Politiker ein bisschen persönlich kennenlernen, aber auch eben ihre Standpunkte in den Parteien abklopfen. Das Ganze gibt es dann als kleines Video bei Facebook, so eine Art Best-of und in der Extended Version dann auf unserem YouTube-Kanal. Rahel, Hubertus Heil von der SPD, den haben wir heute, haben eben schon gehört, Stage Diving ist nicht so sein Ding, weil er sich zu schwer findet. Was hat er über seine Politik erzählt?
Ich wollte mal wissen, wie wir aus seiner Sicht mit der Türkei umgehen sollten und ob man eben auch die EU-Beitrittsgespräche komplett abbrechen sollte.
Ich finde, wir müssen sie suspendieren. Das heißt, die machen keinen Sinn. Das ist notwendig, um deutlich zu machen, dass man auch autoritären Herrschern, und er ist einer, sozusagen nicht mit Wattebäuschen entgegenkommen kann. Dass man immer versucht, einen Gesprächsfaden zu halten, das ist klar. Aber man muss auch klar machen, da ist eine Linie überschritten.
Das heißt, Hubertus Heil würde die Gespräche jetzt nicht für immer abbrechen, aber er sagt eben, solange Erdogan im Amt ist, machen die überhaupt keinen Sinn mehr.
Da pendelt er sich so ein bisschen ein zwischen Schulz und Merkel eigentlich, ne, mit seiner Haltung. Aber anderes großes Thema, Arbeit und Soziales, es ist ja das Kernthema von der SPD. Worum ging es da in eurem Gespräch?
Ja, unter anderem haben wir darüber gesprochen, dass die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen ja immer noch ziemlich groß sind.
Was auch nochmal interessant ist, weil die SPD die Arbeitsministerin ja schon.
Ja, und vor allem, weil die ja auch wirklich eine Frau ist. Und da wollte ich eben auch mal wissen von Hubertus Heil, wie kann das bitte sein? Und er hat ja auch gesagt, ja, es geht gar nicht.
Ich kann mich wirklich empören. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und wenn ich mir vorstelle, dass, wenn die mal groß sind, wir noch nach wie vor das Problem haben, dass es einen Lohnunterschied von 21% bekommt, dann ist das nicht akzeptabel. Wir sind im 21. Jahrhundert.
Habe ich das richtig verstanden? Er regt sich darüber auf, aber seine Partei könnte doch eigentlich was dagegen tun. Hat er Vorschläge?
Genau, also Sie sagen, also die Tatsache, dass Männer im Schnitt 21% mehr verdienen als Frauen, kommt ja vor allem dadurch, dass Frauen und Männer in unterschiedlichen Berufsfeldern arbeiten. Frauen eher in sozialen Berufen und da will die SPD eben die sozialen Berufe aufwerten. Hubertus Heil hat gesagt, es braucht einen Sozialtarifvertrag, der für alle verbindlich ist und der auch bessere Löhne enthält. Und dann will die SPD auch noch ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Das gibt es bisher nur andersrum. Aber Frauen arbeiten ja oft Teilzeit, wenn sie zum Beispiel ein Kind bekommen. Und dann müssen sie dann aber auch wieder das Recht haben, voll zu arbeiten, wenn sie möchten, sagt die SPD.
anderes wichtiges Thema in diesem Wahlkampf natürlich auch innere Sicherheit. Welchen Plan hat die SPD da?
Also sie will so wie die meisten anderen Parteien auch die Polizei stärken, 15.000 neue Polizisten einstellen. Aber Hubertus Heil hat auch nochmal gesagt, die SPD hält jetzt nichts davon, nach Anschlägen einfach die Gesetze zu verschärfen, sondern es muss viel mehr in Prävention gesteckt werden.
Also Prävention im Sinne von die Radikalisierung von Menschen von vornherein vermeiden?
Genau, also die SPD will halt mehr in politische Bildung investieren, in den Schulen, vielleicht auch bestehende Präventionsprogramme ausbauen, aber vor allem eben eins:
Das Beste ist, Perspektiven zu geben. Und zwar Perspektiven auf ein selbstbestimmtes Leben, auch auf ein selbstbestimmtes Leben in einer starken Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, der beste Schutz, den wir gegen den Verfall von Gesellschaften, gegen Radikalisierung unternehmen können. Das ist die grundsätzliche Frage. Also Programme sind wichtig, aber wir müssen da ein bisschen radikaler und grundsätzlicher ran in die Ursache.
Also massiv in Bildung investieren, damit sich junge Menschen erst gar nicht radikalisieren, ist natürlich eine sehr langfristige Aufgabe.
Das kam raus beim Späti-Interview unserer Reporterin Rahel Klein mit Hubertus Heil, Generalsekretär von der SPD. Gibt es wie gesagt auf YouTube in der ganzen Länge und bei Facebook in kurz. Morgen
kommt Alice Weidel, da berichte ich so ein bisschen, wie das Treffen mit ihr war. Mhm. Genau.
Und da sehen wir dann wieder als kleines Snippet bei Facebook und in der ganz langen Version auf unserem YouTube-Channel.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Geld in der Toilette. Das kommt nicht oft vor, sei denn man lehnt sich ein bisschen zu weit über die Schüssel und dann... In der Schweiz gab es am Wochenende Geld im Klo. Unbekannte haben tausende Euro durch Toilettenabflüsse entsorgt, unter anderem in der Genfer Filiale der Großbank UBS. Auch in einigen Restaurants liefen die Klos über, weil sie eben mit kleingeschnittenen Euroscheinen vollgestopft waren. Wir haben uns gefragt, kleingeschnittene Euroscheine, kann man die nicht irgendwie zusammenkleben und reich werden? Ab wann sind Geldscheine eigentlich unbrauchbar und wertlos? Darüber habe ich heute mit Michael Erbert gesprochen. Er arbeitet bei der Bundesbank in Mainz im Analysezentrum und beschäftigt sich dort eben mit solchen Geldhärtefällen. Erstes Szenario: Geld in der Hose vergessen, Waschmaschine 90 Grad, übersteht die Banknote das unbeschadet?
Ja, überhaupt kein Problem. Also Geld kann man bedenkenlos mitwaschen. Es wird höchstens eine Situation geben, wenn es einfach zu heiß wird, dass es ein wenig schrumpft. Das liegt daran, dass die Banknoten aus reiner Baumwolle bestehen. Und wenn Sie sich das Beispiel eines T-Shirts betrachten, das ja auch ein wenig einläuft, wenn es zu heiß gewaschen wird, dann gilt das für die Banknote gegebenenfalls ebenso, nur bei entsprechend höheren Temperaturen.
Okay, also haben wir schon mal das geklärt. Hitzeresistent und auch wasserresistent ist die Banknote. Was ist mit beschädigten Scheinen? Zum Beispiel angerissen oder angekokelt? Oder wenn zum Beispiel was draufgeschrieben wurde mit einem Kuli? Kann man damit noch zahlen?
Ja, gibt überhaupt kein Problem. Wenn eine Telefonnummer notiert wurde, soll nichts sein, kommt aber vor, ist der Schein natürlich nach wie vor zu gebrauchen. Dasselbe gilt, wenn ein kleiner Riss im Schein ist oder ein kleines Action fehlt. Das sind alles Banknoten, die irgendwann einmal bei uns landen und dann aus dem Verkehr gezogen werden. Ganz anders wird es, wenn die Beschädigung ernst ist. Ja? Es handelt sich um verbrannte Noten, um kontaminierte Banknoten oder wie in dem Fall in der Schweiz um zerrissene oder geschnittene Banknoten. Das sind Noten, die können nur von den Analysezentren der Bundesbank beziehungsweise andere nationale Zentralbanken bearbeitet werden.
Welche Geschichten sind Ihnen da über die Jahre schon begegnet? Warum geben Leute ihren kaputten Geldscheine ab? Was ist da schon passiert?
Also es fängt ja an beim Vorsatz. Da wollen irgendwelche Leute angeben, ja, stecken sich eine Zigarette mit einem Geldschein an. Oder es sind auch viele Krankheitsfälle im Spiel. Ja, da hat jemand vielleicht sich sein Geld vom Konto abgeholt, übergießt es mit Benzin, sich selbst auch und begeht Selbstmord. Das sind leider auch Fälle, die vorgekommen sind. Oder denken Sie mal an den ganz kuriosen Fall 2015 in Darmstadt. Das war übrigens einer unserer größten und spektakulärsten Fälle bisher. Da hat ja jemand an 30 verschiedenen Stellen in Darmstadt Banknotenschnipsel weggeworfen. Das waren, glaube ich, 90.000 Euro, 8.000 Teile. Die Finder waren natürlich erst ganz glücklich, aber letztendlich ist es auch so gewesen, in diesem speziellen Fall, dass nicht alle Finder das bekommen haben, was sie vielleicht erwartet haben, weil eben zahlreiche Teile bis heute nicht aufgetaucht sind. Das will heißen, die Noten konnten nicht vollständig rekonstruiert werden.
Sagt man denn auch eigentlich irgendwann, ich meine, wenn wir über Baumwolle sprechen, dann kann das Ganze ja auch Gerüche annehmen. Kann man irgendwann sagen, nee, dieser Geldschein stinkt zu sehr?
Das kann natürlich passieren, ja. Also auch ein Geldschein kann Gerüche annehmen. Stellen Sie sich mal eine weniger schöne Kontamination vor. Ein Hund hat eine Banknote gefressen. Ja, das ist nicht weiter tragisch, die kommt wieder, aber Sie müssen halt 24 Stunden warten. Und das bedeutet auch, dass die Banknote kontaminiert ist. In solchen Fällen bitten wir natürlich darum, die Banknote zu reinigen. Ja, und natürlich uns darauf hinzuweisen, was damit passiert ist. Die Kollegen benutzen dann ganz gerne Handschuhe.
Das heißt, in so einem Fall aber, dann kann ich zur Bundesbank gehen, die Sparkassen oder die Volksbanken, die nehmen den nicht mehr an dann?
Doch, viele Volksbanken, Sparkassen machen das für ihre Kunden. Das ist dann eine Dienstleistung, aber die müssen das nicht. Die einzigen Stellen, die müssen, das sind wir bei der Bundesbank. Das heißt, unsere Filialen werden da aktiv und nehmen diese Gelder entgegen. Oder alternativ könnte man das Geld natürlich auch direkt zum NRC nach Mainz schicken.
Mhm. Das ist natürlich dann wieder ein bisschen aufwendiger. Muss ich denn immer auch einen Grund liefern, was denn mit dem Geld passiert ist? Also ist es immer auch wichtig zu erfahren, dann, warum jetzt da, weiß ich nicht, drei Risse drin sind?
Ja, also wenn das Geld zu uns kommt, fragen wir grundsätzlich nach der Beschädigungsursache und gegebenenfalls auch nach der Herkunft. Das ist für uns wichtig. Wir wollen ja einmal ausschließen, dass die Noten vorsätzlich beschädigt wurden. Das würde nämlich bedeuten, dass wir sie nicht mehr ersetzen. Ja. Und wir wollen natürlich auch ausschließen, dass die in irgendeiner Art und Weise vielleicht kontaminiert sind. Und unsere Mitarbeiter wollen sich natürlich auch schützen vor Gesundheitsgefahren etc.
Sagt Michael Erbert von der Bundesbank aus Mainz. Solange man nicht vorsätzlich Geld vernichtet und es sich dann doch wieder anders überlegt, wenn der Fuffi zur Hälfte abgebrannt ist, hat man also eine Chance auf Erstattung, muss das Geld eben nur zur Bundesbank bringen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Damit diese Welt ein bisschen besser wird, treffen sich gerade die Staats- und Regierungschefs in New York bei der UN-Generaldebatte. Und wir sprechen jetzt über eine Allianz, die einen ganz spannenden Titel hat, nämlich eine Allianz für den folterfreien Handel. Das klingt ehrlich gesagt im Jahre 2017, wo wir sind, irgendwie nach Mittelalter. Aber in der Tat gibt es einen großen Markt an Werkzeugen, die zur Folter eingesetzt werden. Heute noch. Deshalb hat gestern auch die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bei der UN-Generaldebatte in New York diese Allianz gegründet.
Together with Argentina and Mongolia, the European Union is setting up this alliance for torture-free trade.
Sebastian, du hast dir das Thema für uns ein bisschen näher angeschaut bei der Allianz für den folterfreien Handel. Wer macht da mit?
Ja, neben den Begründern der Allianz, die gerade auch zu hören waren, also der EU, Mongolei und Argentinien, sind es weitere Länder aus Südamerika, Afrika und Asien. Insgesamt sollen es bis jetzt 58 Länder sein. Nicht mit an Bord sind unter anderem aber China und die USA. Ja, beide Länder wurden auch gar nicht erst eingeladen, an der Allianz teilzunehmen, weil in beiden Ländern die Todesstrafe angewendet wird. In der EU ist der Handel mit Folterwerkzeugen und Werkzeugen, die auch für die Vollstreckung der Todesstrafe eingesetzt werden, zwar schon seit 2005 verboten, im Rest der Welt bisher aber eben noch nicht. Und das soll sich durch die Allianz für den folterfreien Handel möglichst schnell ändern.
Und wie soll diese Allianz konkret dabei helfen, diesen Handel mit Folterwerkzeugen einzudämmen?
Ja, die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, die sprach bei der Präsentation von einer Plattform, über die die Mitglieder Informationen über neue Folter- und Tötungswerkzeuge austauschen können, um sie dann aus dem Verkehr zu ziehen. Denn auch in diesem Bereich gibt es seit dem Mittelalter wohl immer wieder traurigerweise neue Erfindungen und da muss man sich auf dem neuesten Stand halten. Außerdem sollen Ein- und Ausfuhrverbote mit technischer Unterstützung durchgesetzt werden, damit eben Beamte vom Zoll Lieferungen an Flughäfen oder auch an Grenzübergängen entdecken und dann abfangen können.
Lass uns nochmal drauf schauen, wie verbreitet denn eigentlich die Anwendung von Folter heute noch in dieser Welt ist.
Aufgrund der Kriege und ja, Krisenherde, die in den letzten Jahren so im Fokus der Weltöffentlichkeit standen, wie der Nahe Osten oder Nordkorea, könnte man meinen, dass der Rest der Welt relativ frei von Folter ist. Immerhin schreiben wir ja 2017 und nicht 1217. Manfred Nowak, der ist wissenschaftlicher Leiter des Wiener Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte, sorgt da aber schnell für Ernüchterung.
Ich war zwischen 2004 und 2010 UNO-Sonderberichterstatter über Folter und habe als Ergebnis dieser 6 Jahre festgestellt, dass in ca. 90% der Staaten dieser Welt noch gefoltert wird. Natürlich in unterschiedlichem Ausmaß, aber ich würde meinen, dass sicherlich in mehr als der Hälfte der Staaten dieser Welt foltert relativ weit verbreitet ist.
Aber es gibt auch Ausnahmen und die liegen zumindest in unmittelbarer Nähe zu Deutschland, weiß Manfred Nowak.
Der einzige Staat, wo ich selbst untersucht habe, wo ich keinerlei Hinweise auf Folter gefunden habe und wo auch die höchsten Haftstandards sind, war in Dänemark, einschließlich von Grönland. Und ich gehe davon aus, dass es in den anderen nordischen Staaten, das heißt Schweden, Norwegen, Finnland, ähnlich positiv ist.
Trotzdem bilden diese skandinavischen Länder seiner Meinung nach ausdrücklich aber eben eine Ausnahme auf der Welt.
Jetzt reden wir so ein bisschen abstrakt über diesen Begriff Folter. Können wir klären, was alles als Folter zählt?
So einfach und leicht ist es nicht zu beantworten. Man muss zuerst zwischen physischer und psychischer Folter unterscheiden, sagt Manfred Nowak. Also psychischer Folter ist laut ihm schon allein die Androhung der Folter, Schlafentzug über lange Zeit, Isolationshaft oder die Taktik der Desorientierung. Das heißt, da werden Menschen in kurzen Abständen, so ungefähr alle 15 Minuten, immer wieder geweckt und dann an andere Orte gebracht und dann fängt das von vorne an. Das gehört alles schon zu physischer, psychischer Folter. Mhm. Bei physischer Folter, da geht es dann meist darum, dass jemand verprügelt wird, so platt ist es, sagt Manfred Nowak.
In über 90% der Fällen von Folter sind es einfach Schläge. Das kann jetzt sein mit allen möglichen, mit Plastik, Metall, Holz und so weiter, Baseballbats und so weiter. Und oder Tritte, also jemand liegt am Boden und wird mit den Stiefeln oder Füßen oder Schuhen getreten. Und dann kommen natürlich schon auch andere Formen. Das sind Elektroschocks, die spielen eine sehr, sehr große Rolle. Das können jetzt einfach nur Drähte sein, die aus der Wand kommen.
Ja, oder auch eben richtige Elektroschockwaffen, die gibt es auch, wie Taser, die natürlich auch zur Folter eingesetzt werden können. Aber neben diesen eher modernen Waffen werden auch immer noch ziemlich altertümliche Folterwerkzeuge eingesetzt.
Wie zum Beispiel Daumenschrauben oder was?
Es klingt irgendwie absurd, aber auch Folterwerkzeuge wie eben Daumenschrauben werden noch produziert und tatsächlich verkauft. Und nicht nur die erinnern an das tiefste Mittelalter, auch die wegen ihrer Form sogenannte Halsgeige oder der Schandkragen. Da handelt es sich um so ein Metall- oder meistens eine Holzspange, die dem Folteropfer um den Hals gelegt wird und die Handgelenke werden auch noch fest damit fixiert. Dann wird es hinten am Nacken verschlossen und das ist eine ziemlich schmerzhafte Bestrafung und ja auch totale Demütigung für die Person. Die meisten Fälle der Folter, sagt Manfred Nowak, werden aber mit ganz normalen Gegenständen ausgeübt, die man eigentlich für alltägliche Situationen verwendet. So werden zum Beispiel immer wieder Menschen mit Bügeleisen verbrannt und gefoltert. Leider sind also der menschlichen Fantasie, wie man hört, keine Grenzen gesetzt. Mhm. Und in einer Welt, in der der Präsident der Vereinigten Staaten das hier zum Waterboarding im Wahlkampf gesagt hat.
I would bring back waterboarding and I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding.
Hat die Allianz für den folterfreien Handel meiner Meinung nach verdammt schwer, wirklich etwas zu bewegen.
Die EU hat auf jeden Fall eine neue Initiative vorgestellt, durch die sie den Ankauf und den Verkauf von Folterwerkzeugen weltweit stoppen will. Diese Allianz nennt sich Allianz für folterfreien Handel.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sebastian, gestern haben wir darüber gesprochen, über rohe Gewalt, ne? Thema
Reifen, deine rohe Gewalt.
Thema Reifenwechsel am Fahrrad. Ja. Hinterrad ging bei mir irgendwann nicht mehr, da musste ich das Schutzblech verbiegen und dann gab es aber dann doch den Reifenwechsel, hat dann wirklich geklappt, aber für den kurzen Moment musste rohe Gewalt, musste die Aggression einfach mal zum Fahrrad kommen.
Ich verstehe das.
Also ist
das
bei dir?
Ja, ich habe schon mal Dinge durch die Gegend geworfen, dass Türen splitterten, das kann auch vorkommen. Mhm. Ein Tipp noch für dein Fahrrad, Kabelbinder ist Mittel der Wahl, kannst du alles schön festzurren, wackelt nix. Ja. Perfekt.
Nachdem du alles kaputt gemacht hast an deinem Fahrrad, fährst jetzt mit Kabelbindern rum. Das ist alles noch nicht so schlimm, wie das, was dem Herrn aus Ludwigshafen bei Mannheim passiert ist. Der ist nämlich nicht mehr klargekommen mit seiner Einbauküche und hat einfach sinnlos alles kurz und klein geschlagen dort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Sympathien für diese Art der Problemlösung. Seine Nachbarn hatten es nicht. Sie haben nämlich bei der Polizei sich gemeldet und erst so kam diese Geschichte ans Licht. Wir wollen wissen, ab wann rastet man eigentlich aus, ne? Warum gibt es Leute, die schnell cholerisch werden und andere, die scheinen wahnsinnig geduldig immer zu sein bei jedem Problemchen? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat das für uns mal herausgefunden.
Runtergebrochen gibt es drei Dinge, die unser Verhalten ausmachen. Gene, Erfahrungen und unsere aktuelle Befindlichkeit. Sind wir zum Beispiel müde oder hungrig, sind wir schneller reizbar und können auch schon mal aggressiv werden.
Da könnte man von diesem lateinischen Wort aggredere kommen. Es geht also um das Herangehen, das Angreifen eines zum Beispiel Problems in diesem Fall.
Dr. André Weinreich, Neurowissenschaftler an der Humboldt-Uni Berlin.
Funktional liegt dahinter das Erreichen von Zielen. Wir Menschen versuchen, irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen, Ziele zu erreichen. Und liegt da jetzt irgendwas im Weg, ein Hindernis, dann kann es zu aggressiven Verhalten kommen. Wir wollen dieses Hindernis aus dem Weg räumen.
Verantwortlich für unkontrolliertes, impulsives Verhalten sind ältere Hirnareale, die voll sind mit Erfahrungen, sagt der Wissenschaftler.
Menschen, die vielleicht früher häufiger selbstwertschädigende Erfahrungen gemacht haben, interpretieren unbewusst Verhalten von anderen vielleicht so, dass ihr Selbstwertgefühl leidet und entwickeln dann eher Wut. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Typ da mich irgendwie schneidet, dann wertschätzt der mich nicht. Das ist ja unerhört. Das sind alles unbewusste Prozesse, die da passieren. Und ihr Gehirn fängt dann an, vor allen Dingen etwas ältere Areale ihres Gehirns, dann zum Beispiel sozusagen, hey, wir brauchen mehr Energie. Dann merken sie, werden erregt und ärgerlich. Und so eine emotionale Episode, die dann sozusagen auch als Wut vielleicht bezeichnet werden kann, die wird also sozusagen mehr oder minder unwillkürlich produziert.
Und dann kann es passieren, dass...
In dem Auto, ich ärgere mich oft, ich schreie, ich hupe auch.
Also ich habe, als ich mich mit meinem Freund gestritten habe, meinen Tisch kaputt gemacht.
Also ich schreie immer rum oder beleidige eine Person. Aber Sachen kaputt machen wäre mir auch zu schade.
Es gibt aber auch Teile des Gehirns, die uns in stressigen Situationen, zum Beispiel im Straßenverkehr, helfen.
Jetzt könnte aber es auch so sein, dass neuere Areale des Gehirns, Neokortex, präfrontale Areale, sagen, hey, wir müssen hier mehr an dieser Situation beachten. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nah auffahre, Lichthupe mache, um den da wegzudrängen, das ist strafbar und es könnte auch das Unfallrisiko erhöhen. Und deshalb drücke ich jetzt hier mal diese aggressiven Impulse runter und dann wäre das, was Sie dann zeigen, vielleicht eher gemäßigt. Sie warten ab und kommt halt nicht zu einer, sag ich mal, Aggression.
Bei wem die neueren Hirnareale also gut ausgeprägt sind und es schaffen, alte Verhaltensmuster zu reflektieren, der hat sich besser im Griff.
Ich werfe da nicht mit irgendwelchen Sachen rum. Also auf dieses Level hat mich bis jetzt noch keiner gebracht.
Im Grunde genommen bringt es ja nicht so viel, irgendwas zu zerstören oder so. Hat man im Endeffekt auch nichts von. Man kann irgendwie seine Wut loswerden, aber um es dann nachher zu zerstören, sehe ich keinen Sinn drin.
Dann kommst du in eine Werkstatt und da hat den Lehrling wieder völlig Scheiße gebaut. Da muss man mal am frühen Morgen mal ein bisschen ausflippen. Dann habe ich ihm dann einfach mal per WhatsApp meine Meinung gesagt. Das ist ja so das heutige Ausflippen. Man muss ja nicht gleich alle zerlegen. Das ist ja albern.
Nee, ich bin nicht der Typ, der ausrastet. Ich bin der, der die Küche fertig aufbaut.
Was hätte jetzt dem 25-Jährigen aus Ludwigshafen geholfen, der seine Küche vor Wut zerschrottet hat?
Diese verdammte Küche hat ihm da sozusagen im Weg gestanden und naja, dann hat er es halt zerlegt, ne? So aus dem Weg geräumt, dass er dadurch sich jetzt andere Probleme geschaffen hat, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Hätte er vielleicht eine Runde drüber nachgedacht, mal zurückgegangen. Ein Tipp ist immer mal, Situationen zu verlassen, sich zurückzuziehen, auch mal vielleicht zu reinterpretieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Betrachten von alternativen Erklärungsmöglichkeiten. Also es drängelt sich jetzt jemand vor an der Kasse, könnte man sagen, ey, der Kerl ist total rücksichtslos, was für ein Idiot. Man könnte aber auch sagen, na, vielleicht muss der ja ganz schnell zum Geburtstag von seiner Oma. Ne? Das lässt natürlich dieses Verhalten dann auch in einem ganz anderen Licht darstellen und führt vielleicht auch dazu, dass ich meine Impulse, die da sozusagen aufkommen, auch wieder ein bisschen einkriegen können.
Sagt Neurowissenschaftler André Weinreich. Außerdem hilft uns unser Alter. Während in der Pubertät unsere verschiedenen Hirnareale noch nicht so ausdifferenziert sind und es mit der Impulsregulation noch holpert, wird's ab 30 entspannter. Zumindest für die nächsten 30 Jahre.
Bekanntes Phänomen bei Männern, dass bestimmte Hormonspiegel sich verändern. Testosteron nimmt zum Beispiel ab und die Menschen werden dann ab 30, 35, 40 ein bisschen milder. Anders ist es dann wieder so im späteren Alter, ab über 65, 70 schrumpfen zum Beispiel vor allen Dingen präfrontale Areale überproportional stark. Und dann kommen Persönlichkeitsmerkmale, die vielleicht auch was mit Aggressivität zu tun haben, noch deutlicher wieder zum Tragen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wer immer sich in dieser Welt durch irgendwas verdient gemacht hat, der hat gute Chancen, irgendwann mal mit einer Statue oder mit einem schönen Denkmal dafür belohnt zu werden. Wenn es dann eine Belohnung ist. Buddha zum Beispiel, den gibt es in Myanmar. Die größte Buddha-Statue der Welt steht dort. Die ist 180 Meter hoch. Und auch der mongolische Feldherr Genghis Khan, der wurde auch schon geehrt. Und dem hat man in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar eine 30 Meter hohe Statue dort auch noch auf dem Reiterbild geehrt. Und da steht er dann rum. In Moskau. Und deswegen sprechen wir drüber, Sebastian. Da wurde heute ein Denkmal enthüllt, das man so jetzt nicht überall zeigen würde. Warum, was geht's?
Tja, um den Mann, der das berühmteste Sturmgewehr der Welt entwickelt hat, die Avtomat Kalaschnikova Obratsa 1947, kurz, man kennt sie besser als AK-47. Der Mann hieß Mikhail Kalaschnikow natürlich und konzipierte die AK-47 in der Funktion eines Waffeningenieurs, als er sich nach dem Zweiten Weltkrieg von der Verletzung erholte. Da macht man sowas. Heute gilt die Kalaschnikow mit um die 100 Millionen geschätzten Exemplaren als die vermutlich am häufigsten produzierte Waffe der Welt, die in rund 60 Staaten rund um den Globus im Militär Verwendung findet.
Bei solchen Einweihungen werden gerne mal Lobeshymnen gehalten, auch von unterschiedlichen Politikern. War das bei M. Kalaschnikow auch der Fall?
Und ob? Russlands Kulturminister Wladimir Mendinsky lobte Kalaschnikow als einen der größten Erfinder des 20. Jahrhunderts, der die besten Eigenschaften des russischen Menschen verkörpere. Und jetzt das Krasseste, er bezeichnete tatsächlich die AK-47 als kulturelles Markenzeichen Russlands.
Das ist doch schon beachtlich, oder? Dass ein Tötungswerkzeug dann geehrt wird, indem man den Erfinder in eine Statue hinbaut.
Also, es gibt zu denken ein bisschen.
Es gibt zu denken, da können wir dran rumknabbern.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wettervorhersagen haben ein großes Problem. Nämlich Regen, Niederschlag. Irgendwie lässt sich der nicht genau vorhersagen. Das hat uns heute Veronika von Borries erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Wettervorhersagen werden immer besser, nur nicht beim Regen. Warum das so ist, haben Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes der Deutschen Presseagentur gesagt. Demnach ist Niederschlag einer der kompliziertesten Prozesse in der Atmosphäre. Denn in den Wolken sind besondere Tropfen, die Wolkentropfen. Die sind viel kleiner als Regentropfen. Und damit ein Regentropfen zu Boden fällt, müssen sich viele Wolkentropfen zusammenballen. Das tun sie, wenn es entweder so viele sind, dass die Tröpfchen aneinander stoßen und sich verbinden, oder wenn sie auf Widerstand treffen, etwa Feinstaub in der Luft. Denn an Schmutzpartikeln kondensieren die Minitröpfchen wie Dampf an der Scheibe der Dusche. Aber auf dem Weg eines Regentropfens nach unten kann noch viel passieren. Zum Beispiel, wenn er vom Wind abgetrieben wird und dann weit weg von der Wolke landet. Oder der Tropfen verdampft, weil es unten wärmer ist als oben. Außerdem liefern verschiedene Berechnungsmodelle unterschiedliche Vorhersagen. All das macht es schwer abzuschätzen, ob und wie viel es regnen wird. Und je kleiner das Gebiet, desto schwieriger die Vorhersage. Deshalb arbeiten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst auch nur mit Regenwahrscheinlichkeiten. Wie wäre es, wenn auf dem nächsten Polyester-T-Shirt, wie bei Zigarettenpackungen, ein Warnfoto klebt? Zu sehen, tote Tiere im Meer und die Aufschrift: Mit deinem T-Shirt verschmutzt du das Meer und nimmst in Kauf, dass Tiere sterben. Genau das schlagen Psychologen aus Großbritannien vor. Sie sagen, dass solche Warnhinweise dazu beitragen könnten, dass wir alle mehr gegen die Verschmutzung der Meere tun. Dabei geht es speziell um Verschmutzung durch winzige Plastikteile. Diese sogenannten Mikroplastikteilchen gelangen nämlich unter anderem dadurch ins Meer, dass wir Polyester-T-Shirts waschen oder dass Firmen diese Shirts überhaupt herstellen. Die britischen Psychologen meinen, wir alle lieben das Meer. Deswegen sollte es eigentlich leicht sein, uns davon zu überzeugen, mehr für den Schutz der Meere zu tun. Nur seien die Ursachen so abstrakt. Deswegen die Idee mit den Warnhinweisen auf Polyester-Shirts. Die Forscher sagen allerdings auch, Warnen allein bringe nichts. Man müsse auch immer Lösungsansätze bieten. Je kleiner oder größer ein Tier ist, desto wahrscheinlicher kann es aussterben. Diesen möglichen Zusammenhang haben Forscher der Oregon State University entdeckt, als sie sich mehr als 27.000 Wirbeltierarten genauer angeschaut haben. Zu den Wirbeltieren gehören Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische. Die Forscher schreiben im Fachmagazin PNAS, dass die leichtesten und die schwersten Wirbeltierarten das höchste Risiko haben, auszusterben. Das gelte besonders für Vögel, Knorpelfische und Säugetiere. Demnach werden deren größere Arten am meisten dadurch bedroht, dass sie von uns Menschen gejagt und getötet werden. Und die kleinsten Arten leben oft nur in ganz bestimmten kleinen Bereichen und sind dann schnell vom Aussterben bedroht, wenn ihr Lebensraum weiter verkleinert, verschmutzt oder zerstört wird. Die Forscher sagen, wenn große und kleine Wirbeltierarten weniger werden, dann gefährdet das auch Ökosysteme, die für uns Menschen wichtig sind. Außerdem könnte das ökologische und evolutionäre Kettenreaktionen auslösen, die sich auf andere Arten auswirken und auch Abläufe in der Natur.
Deutschlandfunk Nova.
Nur noch mal der Reminder an dieser Stelle. Kann man nicht oft genug sagen, am Sonntag wird gewählt. Einwanderung ist ein ziemlich wichtiges Thema, auch in diesem Bundestagswahlkampf. Heute früh haben wir erfahren, was die großen Parteien dazu in ihren Parteiprogrammen geschrieben haben. In Hielschau der Hase haben wir das auseinandergenommen. Könnt ihr auch nochmal nachhören auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Nochmal kurz einen Überblick. SPD, Grüne und FDP, die wollen ein Punktesystem für Deutschland nach dem Vorbild von Kanada. Der Linken gefällt dieses Punktesystem nicht. Sie sagen, dass es falsch sei, Menschen nach Punkten zu bewerten und deshalb wollen sie kein Einwanderungsgesetz und auch die CDU will kein Einwanderungsgesetz. Sie spricht von einem Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ein bisschen komplizierter an der Stelle. Die AfD will übrigens eine Obergrenze und Zäune bauen. Das ist die Parteiseite. Es gibt aber auch noch eine Seite außerhalb der Parteien von politisch engagierten Bürgern und deshalb habe ich heute mit Armaron Naripour gesprochen, Rechtsanwältin, stellvertretende Vorsitzende bei der interkulturellen NGO Deutsch Plus. Sie kennt sich aus mit Migrationsrecht und deshalb wollte ich von ihr wissen, wie ihre Haltung ist. Brauchen wir in Deutschland ein Einwanderungsgesetz?
Also ich persönlich bin ganz klar für ein Einwanderungsgesetz, sowohl aus persönlicher als auch aus beruflicher Sicht. Es hätte ganz klar den Vorteil für Menschen, die sich außerhalb Deutschlands befinden, einfach vorab schon für sich zu klären, wie die Chancen sind. Mhm. Und, also das erstmal, und zweitens auch für Menschen mit besonderen beruflichen Qualifikationen, diese auch hier ausleben zu können. Also wir haben ja zurzeit die Lage, kann ich aus beruflicher Erfahrung sagen, dass Menschen im Ausland, die eben nach Deutschland einwandern wollen, völlig ratlos sind, sich an die Botschaften wenden, dann Visumsanträge stellen und die Botschaften auch völlig überarbeitet sind, weil die Rechtslage, also das Aufenthaltsgesetz, meines Erachtens sehr vage formuliert ist und es uns sehr viel mehr helfen würde, wenn wir einfach ein strukturiertes, klar strukturiertes Einwanderungsgesetz hätten.
Mhm. Also ich höre mal raus, man braucht eben diese klaren Strukturen, die würden es dann den Menschen einfacher machen, in diesem Land zu bleiben. Integration ist natürlich dann auch das andere große Thema, auf das dann drauf ankommt. Was muss da stärker gefördert werden?
Was da konkret verbessert werden kann, ist ganz klar der Zugang zu Sprachprogrammen. Wenn man zum Beispiel, wenn ich es jetzt auf die Situation der Geflüchteten in Deutschland beziehe, haben die nicht sofort einen Zugang zu Sprachkursen. Es dauert ewig, bis sie irgendwie einen Platz bekommen. Das ist, also das ganze Sprachprogramm müsste viel besser gefördert werden. Mhm. Und ich habe auch meine Probleme damit, wird ja auch von einigen Parteien vorgeschlagen, dass da Strafmaßnahmen oder eben Kürzungen in den Leistungen durchgeführt werden sollen, wenn die Integrationsmaßnahmen nicht korrekt ausgeführt werden. Erstens müsste man auch das natürlich näher definieren. Ist nicht näher definiert im Gesetz derzeit. Und zweitens muss man natürlich auch die persönlichen Einzelschicksale viel weiter ins Licht rücken, als es derzeit geschieht.
Wir können uns nochmal konkret eine Forderung der Grünen anschauen. Die wollen nämlich ein eigenes Einwanderungs- und Integrationsministerium. Würde das denn helfen?
Meines Erachtens würde es helfen, weil nämlich derzeit, also die Beauftragte des Bundes, die Frau Özos, leistet zwar unglaublich wichtige Arbeit, aber ist ja im Kanzleramt angesiedelt und hat in erster Linie beratende Funktion. Und das hat sie auch selber des Öfteren in Interviews gesagt. Ein Ministerium hingegen hätte die Möglichkeit, Gesetzesvorschläge einzubringen, ganz konkret. Und deshalb kann ich diese Aussage der Grünen auf jeden Fall voll unterstützen.
Eine andere Idee, die es Menschen, die nach Deutschland kommen, vielleicht leichter machen soll, kommt von der FDP. Die FDP schlägt nämlich vor, Englisch als zweite Verkehrssprache einzuführen. Ist das eine gute Idee?
Englisch als zweite Verkehrssprache? Ja, wobei ich sagen muss, dass jetzt natürlich nicht alle EinwandererInnen aus Ländern kommen, in denen man irgendwie direkt Englisch als zweite Fremdsprache lernt oder so. Also die Sprachkenntnisse bringen, denke ich, diejenigen mit, die üblicherweise auch so schon gute Chancen hätten.
Wenn ich es richtig gelesen und recherchiert habe, dann hat Ihre NGO Deutsch Plus im vergangenen Jahr ein Impulspapier geschrieben, auch an Angela Merkel. Da drin ist zu lesen, dass Integration im Grundgesetz verankert werden soll. Warum ist das denn eine gute Idee?
Also meines Erachtens bringt sowas gerade in der Verfassung einfach ein normatives Bekenntnis zur Einwanderungsgesellschaft. Und das haben wir einfach noch nicht. Also, dass Deutschland eben ein Einwanderungsland ist, wird wohl heute niemand mehr bezweifeln. Aber wir haben es einfach noch nicht normativ verankert. Und ich meine, sowas wie Umweltschutz ist ja auch dann irgendwann in den 90ern ins Grundgesetz als Staatsziel tatsächlich aufgenommen worden. Und es hat auch recht lang gedauert, bis sich Deutschland dazu bekennt, auch in der Verfassung. Und ich denke, dass die Einwanderungsbewegung in den letzten Jahren Deutschland auch zu einem Punkt gebracht hat, dieses Bekenntnis normativ auch ins Grundgesetz aufnehmen zu können.
Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, das Staatsziel Integration im Grundgesetz zu verankern. Das war die Meinung und die Vision außerhalb der Parteien von Armaron Naripour, Rechtsanwältin, stellvertretende Vorsitzende bei der interkulturellen NGO Deutsch Plus. Morgen sprechen wir an dieser Stelle über das große Thema Wohnen in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
130 Tonnen schwer und 250 Meter lang soll er sein, der gute Fatberg von London. Letzte Woche haben wir über ihn hier in der Redaktionskonferenz berichtet. Fatberg, wie er in London genannt wird, steckt in der Kanalisation im Osten der Stadt und blockiert da ein Abwasserrohr. Jetzt gibt's aber erste Ideen, was mit diesem Fatberg passieren soll. Sebastian, schöne Runde Frittenfett für alle, oder was? Ja,
warum nicht? Wäre vielleicht mehr der erste Modesnack, der den Namen Streetfood auch wirklich verdient hätte. Aber nein, der Fatberg soll in Biodiesel umgewandelt werden. Ja, nach jetzt einer Woche Arbeit ist rund ein Drittel von dem Fettungetüm abgetragen worden, der mit seinen 130 Tonnen immerhin so schwer ist wie 19 Elefanten oder zwei Airbusse und so lang wie zwei Fußballfelder.
Kann man schon errechnen, wie viel Liter Biodiesel da rauskommen?
Stolze 10.000 Liter sollen es sein. Ob das Ganze aber als umweltfreundlicher Kraftstoff durchgehen sollte, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Immerhin besteht der Fatberg, den User bei einer Twitter-Umfrage gerne auch als Fat the Ripper benannt hätten, unter anderem aus Windeln, Feuchttüchern und hartem Kochfett. Na, gute Fahrt auch.
Da hätten wir das wieder geklärt an dieser Stelle. Also aus dem Fettberg in London wird jetzt Biodiesel, ist auf jeden Fall wahrscheinlich die erträglichste Sache, als ihn einfach nur wegzukippen
oder zu frittieren. Ja,
oder dort zu lassen. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Schöne Sache.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bisher hatten Donald Trump und die Vereinten Nationen nur eine Sache gemeinsam, nämlich eine Adresse in New York. Das hat sich heute etwas geändert. Donald Trump hat bei der Generalversammlung der UN von mehr als 120 Staaten gesprochen und klare Worte an Nordkorea gerichtet.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Trump droht Nordkorea also mit der völligen Zerstörung. Sprechen wir über diese Rhetorik und den Auftritt Donald Trumps dort in New York mit unserem USA-Korrespondenten mit Thilo Kössler. Grüß dich, Thilo.
Grüß dich, Thilo. Zurück.
Wie ist denn deine Einschätzung? Sind das nur leere Worte oder war das durchaus ernst gemeint von Trump?
Tja, also ich hoffe natürlich nicht, dass es ernst gemeint hat, aber es ist kein Zweifel, Donald Trump hat den Streit mit Nordkorea heute mit seiner ersten Rede vor der UN-Generalversammlung deutlich eskaliert. Mit totaler Zerstörung zu drohen, nicht wenn die USA angegriffen werden oder die Alliierten, sondern falls Nordkorea sein Programm nicht aufgibt, das ist harter Tobak. Er hat Kim Jong-un als Raketenmann verhöhnt. Der Raketenmann sei auf einer Selbstmordmission unterwegs. Das war eine martialische Rede, Thilo. Eine Kampfansage, das war Säbelrasseln, das war eigentlich auch eine Kriegsdrohung. Und natürlich machen sich da schon die ersten warnenden Stimmen laut, die sagen, solche Töne können schnell eine gefährliche Eigendynamik entfalten und möglicherweise stachelt das Kim in Jong-un in seiner Paranoia nur noch weiter an.
Die Reaktion werden wir mitbekommen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, aber auch andere Länder haben was abbekommen in dieser Trump-Rede. Iran, was wurde da gesagt?
Ja, auch der Iran hat sein Fett abbekommen. Donald Trump hat Teheran als wirtschaftlich ausgelaugten Schurkenstaat bezeichnet, der nur eines exportiere, Gewalt. Und er hat zwar offen gelassen, aber noch nach dem Klimaabkommen von Paris nun auch das Atomabkommen mit dem Iran verlassen möchte, aber er hat kein Hehl daraus gemacht, was er von diesem Abkommen hält. Er hat es das schlechteste Abkommen genannt, das jemals abgeschlossen worden sei, und da hat es eine Erniedrigung, eine Peinlichkeit für die USA genannt. Auch das ein ausgesprochen aggressiver Tonfall, der nicht dazu angetan ist, Vertrauen zu erwecken. Morgen wird sich Staatschef, der iranische Staatschef Rouhani äußern. Man darf gespannt sein, was er dazu sagen wird.
Das waren also die zwei Spitzen heute in dieser Trump-Rede. Man kann sich ja auch fragen, ob Donald Trump den Sinn dieser Gemeinschaft richtig verstanden hat. Denn in seiner Rede hat er den anderen Staaten dieser Welt auch empfohlen, sein Wahlkampfmotto America First zu übernehmen. Also denkt an euer eigenes Land, bevor ihr an andere denkt. Das passt ja nicht gerade zu dieser Idee der Vereinten Nationen, oder?
Ja, das stimmt. Das ist natürlich, hat mit dem Internationalismus und mit dem Multilateralismus, für den die Vereinten Nationen stehen, überhaupt nichts zu tun. Das Wahlkampfmotto America First ist Donald Trumps Handlungs- Maxime, zuerst kommt das Eigeninteresse der Vereinigten Staaten, dann kommt lange nichts. Und dieses Konzept der Renationalisierung, das hat Donald Trump der Weltgemeinschaft auch anempfohlen, als politisches Überlebensrezept gewissermaßen. Jeder solle sich auf seine Nation besinnen. Und das ist natürlich ein erheblicher Paradigmenwechsel in der US-Außenpolitik, die sich bisher ja immer dadurch ausgezeichnet hat, dass sie engagiert waren in einem Geflecht internationaler Organisationen und Abkommen und die über diese Organisationen dann auch ihren Einfluss geltend gemacht haben.
Also Donald Trump hat sowohl auch in der Vergangenheit die UN in der als Quasselbude bezeichnet, in der Diplomaten zusammenkommen, Cocktails schlürfen, eine gute Zeit haben und nichts zustande bringen. Da hat er dort in der Generalversammlung eben gesprochen und wie unser Korrespondent Thilo Kössler uns berichtet hat, war es in erster Linie auch eine klare Kampfansage an den Iran und an Nordkorea. Das war die Dienstagsausgabe. Thilo, Jan und Sebastian Rams gibt's morgen wieder.
Tschüss.
Bis dahin, tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.